4, 5, 6, 7 und aus.
Na Dancer, trainierst du auch schon für die Turniersaison?
Ja, ich habe da einen interessanten Artikel in einer Pferdesportzeitung gelesen.
Ah ja, und was empfehlen Sie? Intervall- oder Ausdauertraining? Oder ganz was anderes?
In der Überschrift stand 7 Schritte für die perfekte Turniersaison. Die 7 Schritte habe ich gerade gemacht und jetzt bin ich mal gespannt.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten. Mit Julia Kistner und den 3 Welchis. Auf Trab zu Gast ist Pferdetrainerin, Dressurreiterin und Fachbuchautorin Britta Schöffmann.
Schön, dass du wieder auf Trab bist und dies zu Beginn der Turniersaison. Ich nehme an, du stehst viel auf dem Platz oder in der Halle und tust deinen Reitschülerinnen gerade den letzten Schliff für die Turniere geben.
Jein, also mit denen, mit denen ich live mache, stehe ich natürlich schon in der Halle und arbeite mit denen die Dinge durch, die die vorhaben, in der Turniersaison zu erreichen. Aber ich mache ja auch recht viel Online-Unterricht. Aber auch da ist es natürlich so, als wäre ich in der Halle. Mhm. Und die Arbeit selber ist nicht großartig anders. Also ich arbeite dann an den Zielen, die die Reiter sich gesetzt haben. Und wir machen dann auch schon mal Aufgabenreiten oder Teile aus den Aufgaben, was halt so anfällt, bevor man wieder in die Turniersaison einsteigt.
Du warst ja selbst leidenschaftliche Turnierreiterin, hast im Dressursport Erfolge geschafft bis zu Grand Prix, trägst das goldene Reitabzeichen, warst 40 Jahre Turnierrichterin und du bist immer noch, glaube ich, für die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN in Arbeitsgruppen aktiv. Was fasziniert dich denn am Turniersport?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich war selber immer begeisterter Turnierreiter, weil ich die Herausforderung immer toll fand, mich mit anderen zu messen. Und natürlich auch an den Wochenenden mal von anderen Experten, sprich Richtern, mal zu hören, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das, was ich mir da so erarbeite, auch passt, ob ich damit Erfolg habe, ob meine Pferde auf dem richtigen Weg sind. Das hat mich natürlich immer sehr fasziniert. Und ja, ich, was das angeht, war ich schon immer, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt gar keinen Begriff im Deutschen dafür, sehr competitive. Also die Herausforderung, mich mit anderen zu messen, das fand ich immer sehr spannend.
Ja, und sind eigentlich solche Jahre wie dieses Jahr in Paris, 24 Olympische Spiele, was Besonderes? Merkt man da auch mehr Zulauf in den unteren Klassen bei Bewerben?
Das kann ich nicht immer sagen, weil ich natürlich nicht ganz genau weiß, wie die Nennungszahlen bei uns sind. Ich weiß, dass sie in den letzten Jahren etwas zurückgegangen sind, dass auch die Anzahl der Turniere zurückgegangen ist. Es wird für die Veranstalter alles teurer, es wird für die Reiter alles teurer. Mhm. Und viele sagen sich dann schon, dann arbeite ich zu Hause und so wichtig ist mir die Turnierreiterei nicht. Also ich glaube, da ist schon so ein kleiner Umbruch im Moment zu beobachten. Und es ist nicht so ganz einfach für die Zukunft, die Basis so zu festigen, dass auf Dauer genügend nachwachsen für den größeren internationalen Sport.
Mhm. Und macht das eigentlich auch als Freizeitreiterin, wie ich eine bin, Sinn, sich auf ein Turnier vorzubereiten, obwohl man gar keine Teilnahme plant, nur dass man sich praktisch einen Plan im Kopf hat?
Ein Plan ist immer gut, wobei natürlich der beste Plan nichts wert ist, wenn man nicht in der Lage ist, den auch mal umzuwerfen, weil mit einem Plan kann man sich schon mal vornehmen, was man auf lange Sicht möchte, mit dem Pferd erreichen möchte. Und aber es gibt natürlich auch immer Tage, da ist das Pferd nicht so gut drauf, man selber nicht so gut drauf. Und dann muss man auch mal in der Lage sein, den Plan mal wieder etwas abzuändern. Bestes Beispiel, man hat sich vielleicht vorgenommen, wenn man das Pferd schon halbwegs versammeln kann, am Außengalopp zu arbeiten. Und das hat dann vielleicht 1-2 Tage halbwegs gut geklappt. Und dem dritten Tag, in dem man da dran will, weil man das ja auf dem Plan hat, geht vielleicht schon die vorausgegangene Basis nicht. Aus irgendeinem Grunde ist das Pferd vielleicht nicht losgelassen oder auch ein bisschen zäh oder hat einfach einen schlechten Tag. dann muss man den Plan auch mal ändern und sagen, okay, heute halt keinen Außengalopp. Heute ist mein Ziel, mein Tagesziel, das Pferd zur Losgelassenheit zu bringen und das Pferd dazu hinzubringen, dass es zuhört, dass es mitarbeitet und dass sie am Ende der Trainingseinheit Pferd und Reiter ein gutes Gefühl haben. Und dann ist halt kein Außengalopp.
Und da sind wir schon mitten in der Turniervorbereitung. Wie schaut denn so eine Basisarbeit aus? Wie sah sie bei dir aus?
Das ist eigentlich für jeden Reiter und für jedes Pferd mehr oder weniger gleich. Ich orientiere mich da schon sehr streng an der Skala der Ausbildung. Also Takt, Anlehnung, Losgelassenheit ist das, was für mich die absolute Basis und Grundlage ist für alles, was ich weiter erarbeiten möchte mit dem Pferd. Und wenn ich also ein Pferd habe, was noch aus irgendwelchen Gründen Taktstörungen hat oder aufgeregt ist, sich nicht loslässt und, dann muss ich halt da erstmal in Ruhe dran arbeiten und mir entsprechend die Zeit nehmen. Weil es nützt nichts, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Turnier vor der Nase und ich möchte Kurzgerz, Außengalopp und fliegende Galoppwechsel reiten. Und ich sitze da auf einem Pferd, wo, weiß ich nicht, was ein Vierschlaggalopp hat oder einen taktgestörten Schritt hat. Das bringt mir nichts. Ich muss also wirklich immer an Lektionen arbeiten, die das alles sichern. Also da kommt man mit der ganzen, dieses simple Lösen von in allen drei Grundgangarten, von großen gebogenen Linien zu kleineren gebogenen Linien. Also nicht gleich mit kleinen Kringeln anfangen, sondern wirklich erstmal mit Zirkeln, ich glaube, ihr sagt Tour, ne?
Oder? Ja, ja, kleine genau. Und große Tour.
Ich lerne ja langsam, genau, in Österreich heißt das ja etwas anders. Und in vielen Übergängen und das gilt eigentlich für jeden Reiter, jedes Pferd ab einer gewissen Ausbildungsstufe, vielleicht nicht gerade für den, der gerade angeritten ist. Aber ansonsten ist es egal, ob ich Freizeitreiter bin, ob ich auf E- oder A-Niveau reite oder ob ich Grand Prix reite. Dieser Basisaufbau der Lösephase ist eigentlich immer recht ähnlich. Und am Ende möchte ich halt ein Pferd haben, was taktsicher, rhythmisch, losgelassen, sich unter mir bewegt. Und dann kann ich weiterarbeiten.
Wenn ich diese Basisarbeit gut erledigt habe und mein Pferd auch, die Pferde denken ja, glaube ich, so wie die Menschen auch in Muster, in Patterns. Das heißt, du lernst denen dann einzelne Hufschlagfiguren oder tust du quasi die Aufgabe vor dem Turnieren nochmal so genau abspulen oder wie bist du da vorgegangen?
Also Hufschlagfiguren sind ja etwas, was immer läuft. Also das ist ja selbst die simpelste Ecke, die ich durchreite oder das Abwenden auf eine Diagonalen. Das ist eigentlich, läuft im Hintergrund immer. Das ist wichtig, weil funktionierende Hufschlagfiguren zeigen, dass ich als Reiter korrekt einwirke. Also sowas Simples wie einen blöden Zirkel zu reiten, also eine Tour, da wird man schon merken, so einfach ist das nicht, dass das Ding wirklich kreisrund ist. Das hat was mit der natürlichen Schiefe des Pferdes zu tun, mit der, ich sag mal, mit der etwas besseren und schlechteren Seite des Biegens und natürlich auch mit der Einwirkung, mit dem Zusammenspiel der Hilfen des Reiters. Mhm. Also wie gesagt, Hochschlagfiguren, die Linien zu halten, da bemühe ich mich eigentlich immer im Hintergrund drum. Was so die einzelnen Lektionen angeht, ist das natürlich immer so eine Frage, dass man sich auch einen Kopf macht, was bringt welche Lektion, wofür ist sie gut, was fördert diese Lektion, was ist die Voraussetzung dafür, das muss ich natürlich auch immer wissen. Ja, und dann übe ich schon mit den Reitern auch Aufgabenreiten, aber da ist es natürlich sehr abhängig vom Pferd. Es gibt wirklich Pferde, da reite ich eine Aufgabe dreimal. Und dann komme ich bei der Großaufstellung bis X, weil das Pferd genau weiß, bei X wird gehalten und dann fängt es schon an zu bremsen. Oder das weiß ganz genau, an welcher Stelle der einfache Galoppwechsel ist und fällt, wenn der Reiter Pech hat, vorher schon aus. Mhm. Da muss man das so ein bisschen vom Pferd abhängig machen, wie häufig man eine Aufgabe durchreitet. Manchen Pferden gibt es Sicherheit, wenn man sie häufig reitet. Andere Pferde fangen so an, schon zu antizipieren, dass sie nicht mehr auf die Einwirkung des Reiters warten. Das muss man so ein bisschen, wie gesagt, vom Pferd abhängig machen. Es hilft natürlich auch, dass man vielleicht auch nur mal Teile der Aufgabe dann reitet. Man reitet sie einmal durch, merkt dann, wo hakt es eventuell und würde sich diese hakenden Teile mal rausnehmen und die an unterschiedlichen Stellen nochmal durchreiten. Also wenn zum Beispiel der einfache Galoppwechsel nicht so gut funktioniert, auslaufend war, Dann übt man einfach Galoppwechsel, aber an den unterschiedlichsten Punkten der Bahn, damit das Pferd eben nicht immer weiß, was kommt. Oder ich kann auch, wenn ich in der Aufgabe merke, der will automatisch immer schon kurz vor X anhalten, dann reite ich halt beim Training die Mittellinie und reite die Parade zum Halten deutlich hinter X. Reite ich einfach ein bisschen weiter. Oder wenn ich eine Aufgabe habe, wo immer bei H angaloppiert wird und ich merke, ich komme schon kaum noch bis H, weil das Pferd zackelt, reite ich im Training einfach weiter an H vorbei und galoppiere später an. Also wie gesagt, das muss ich so ein bisschen individuell vom Pferd abstimmen.
Hast du das eigentlich da früher als praktisch Richterin dir genau angeschaut, ob das Pferd die Aufgabe abspult oder der Reiter genau am Punkt praktisch ansetzt?
Also ich sage mal so, wenn das Pferd die Aufgabe perfekt abspult, ist mir das eigentlich egal. Aber das wird kein Pferd machen. Also ganz ohne Reiter geht es natürlich nicht. Aber natürlich guckt man schon auch als Richter, ob die Lektionen, die an einem Punkt geritten werden sollen, da auch tatsächlich passieren. Also die Parade vor den Richtern, die ganze Parade sollte natürlich so am Punkt sein, dass das Knie des Reiters über dem Punkt ist und nicht zu früh oder zu spät. Und wenn das ist, ist das kein Beinbruch, aber es steht natürlich im Protokoll. Halten zu früh, halten zu spät. Also da achtet man schon drauf, denn das gehört natürlich auch zum korrekten und punktgenauen Reiten. Und das fließt in die Noten ein.
Und wenn man mal auf dem Turnierplatz ist, ich gehe gerne zum Abreiteplatz. Also da ist ja immer unglaubliche Hektik. Wie hast du das denn gemacht? Hast du dein Pferd grasen lassen und dann nur, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vorher aufgewärmt? Oder was ist da der Ratschlag für Pferd und Reiter, um die Nervosität auch ein bisschen abzubauen?
Ja, das ist natürlich auch immer sehr individuell, weil es gibt Reiter, die sind extremst nervös. Das übertragen sie natürlich aufs Pferd. Die können natürlich versuchen, mit Entspannungsübungen, die man zu Hause mal vielleicht mal versucht, mit Atemübungen und so, sich selber ein bisschen runterzubringen. Wichtig ist, dass sie auch ein gutes Umfeld haben. Also es gibt ja so die typisch helfenden Eltern, das ist ja wunderbar, ohne die ginge gar nichts. Aber die sind meistens ja auch aufgeregt. Und wenn dann die Aufregung sich so addiert, dann knallt es meistens und dann kann es auch im Viereck nichts mehr werden. Auch da ist es wichtig, dass das Umfeld ruhig ist und auch akzeptiert, dass der Reiter vielleicht angespannt und vielleicht sogar manchmal ein bisschen pampig ist. Es ist ja oft gar nicht so böse gemeint. Was die Unruhe der Pferde angeht, ist es natürlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt Pferde, die lädt man am Turnierplatz ab, die grasen wirklich 2 Minuten, bevor sie gesattelt werden, wobei ich jetzt nicht ewig grasen lassen würde, weil mit dem vollen Bauch sollte ein Pferd jetzt nicht unbedingt in die Prüfung gehen. Aber die ganz entspannter ankommen und dann gibt's Pferde, die kommen vom Hänger und fangen erstmal das wilde Wiehern an und da ist das Satteln schon eine Herausforderung. Bei den Pferden nützt es natürlich nur, dass man relativ häufig Turniere reitet, dass das zum Normalen wird, dass das Pferd sich daran gewöhnt, dass andere Umgebungen, andere wiehernde Pferde da sind, dass auch hier das Umfeld, der Reiter und die Helfer ruhig bleiben, nicht selber hektisch werden. Das ist so ein bisschen eine Übungssache. Also ich würde mal sagen, die meisten Reiter, die Turniere reiten, auch im kleineren Bereich, die das regelmäßig machen, kommen mit ihren Pferden zu einer gewissen Ruhe. Wenn man mal auf dem Hängerplatz mal schaut, da sind die total hektischen Fälle sind eher die Ausnahme. Die meisten laden ab, satteln in aller Ruhe. Okay, dann streiten sich vielleicht mal Eltern und Kinder, aber ansonsten herrscht eine gewisse Ruhe. Da, wo natürlich Jungpferdeprüfungen sind, da ist häufiger mal Unruhe, weil das sind natürlich Pferde, die kennen das noch nicht. Die müssen es erst lernen, dass ihnen nichts passiert. Und da kann es dann auch schon mal sein, dass vielleicht mal einer plötzlich beim Abladen sich losreißt und über den Turnierplatz saust, was dann noch für extreme weitere Hektik sorgt.
Ja, und wie schaut eigentlich die Regeneration nach so einem Turnier aus? Hast du dann einen Pausentag eingelegt oder Spaziergang oder muss man um praktisch die Muskeln, damit da keine Milchsäure sich bildet, dann am nächsten Tag weiter trainieren? Was ist da deine Erfahrung?
Man sollte natürlich am Turnier nicht so geritten haben, und dass das Pferd am nächsten Tag Muskelkater hat. Wenn es eigentlich gut gearbeitet und trainiert ist, dann arbeitet man auf dem Turnier ja nicht unbedingt anders, auch nicht intensiver, vielleicht sogar ein Hauch weniger intensiv, damit man in der Prüfung nachher auch die meiste Energie, positive Energie zeigen kann. Also ich darf ein Pferd natürlich nicht müde machen auf dem Turnier. Mhm. Also bei mir war immer so, dass ich früher dann nach dem Turnier schon einen Ruhetag eingelegt habe. Aber Ruhetag heißt natürlich nicht 24 Stunden Boxenruhe. Meine Pferde gingen immer auf die Wiese. Und dann war an dem Tag vielleicht auch mal nur Wiese angesagt. Oder wenn das Wetter schön war, hat man gesagt, okay, ich gehe mal eine Runde in den Wald. Das kommt natürlich immer darauf an, ob man die Möglichkeiten hat. Mhm. Ich will nicht unbedingt gar nichts tun. Aber wie gesagt, Wiese, ein Wiesentag oder ein Ausritt, alles gut. Überhaupt im Training, es macht auch keinen Sinn, jeden Tag Höchstleistung trainieren zu wollen. Auch da weiß man auch heute aus der ganzen Sportwissenschaft, dass ein etwas intensiverer Tag im Training sollte man am nächsten Tag ein bisschen weniger intensiv. Also ich sag mal, wenn ich einen Tag gearbeitet habe und an schwereren Sachen gearbeitet habe, würde ich den nächsten Tag einfach nur mal so ein bisschen locker machen, damit die Muskulatur sich wieder regenerieren kann und dann am nächsten Tag wieder etwas mehr und intensiver trainiere.
Also dann wollte ich dich noch fragen, wie schaut das eigentlich aus mit deinen Pferden, wenn die zum ersten Mal in fremde Ställe oder laute Turnierumgebung gekommen sind? Wie hast du sie denn darauf vorbereitet?
Wenn ich tatsächlich so das erste Turnier vor der Nase hatte und ich hatte ein Pferd, von dem ich wusste, das ist ein eher aufgeregter Vogel, habe ich schon mal in den umliegenden Reitstellen angefragt, ob ich einfach mal vorbeifahren kann, mal da reiten kann, dass die mal eine fremde Halle sehen. Insgesamt dadurch natürlich ein etwas ruhigeres Umfeld. Keine Musik, keine flatternden Fahnen, keine anderen extrem aufgeregten Pferde. Und das kann ich auch immer nur jedem raten, wer die Möglichkeit hat, in einem anderen Stall oder in anderen Stellen vorher mal hinzufahren und da mal auf dem Viereck oder in der Halle zu reiten. Der sollte das ruhig machen, weil er ist selber auch nicht so aufgeregt. Es überträgt sich viel weniger Hektik aufs Pferd. Und dadurch lernen die Pferde auch schon, dass dieses Aufladen, Abladen, woanders sein, gar nicht so schlimm ist. Mhm. Habe ich natürlich ein Pferd, was insgesamt extrem gelassen ist, brauche ich das nicht unbedingt zu machen. Mhm. Obwohl auch da kann ich dann große Überraschungen dann erleben, wer ist zu Hause der Gelassenste der Welt und kommt dann auf eine fremde Anlage und ist plötzlich aufgeregt. Aber gut, das weiß ich dann fürs nächste Mal.
Ja, und es ist ja meistens nicht die Aufregung des Pferdes, sondern des Reiters. Und in der Aufregung vergisst man sehr gerne was zu Hause. Hast du da noch Bonmots oder typische Dinge, was man vergisst? Sei es die Kopfnummern, sei es der Impfausweis oder was ist so das Typische, was man vergisst? Wassereimer?
Mit der Zeit weiß man einfach, was man einpackt. Das geht ja schon zu Hause los, dass man, ja früher war es der Zylinder, wenn man Dressur geritten hat, heute ist es dann halt der Helm, dass man diese Sachen schon mal zurechtlegt und einpackt. Am besten schon vielleicht den Abend vorher ins Auto laden. Ich würde das auch immer raten für die anderen Sachen, sonst habe ich nachher die Trense vergessen oder was auch immer. Und im Kopf einmal durchgehen, was brauche ich für die Prüfung oder was brauche ich, wenn ich ankomme. Ich brauche einen Sattel, ich brauche eine Trense, ich brauche die Kopfnummern. Wenn ich die Stiefel nicht an den Füßen habe, dann wo sind die Stiefel? Ich habe es tatsächlich mal gebracht vor ganz vielen Jahren. Dann bin ich mit meinen Eltern losgefahren. Ich hatte neue Stiefel, die ich noch nicht angezogen hatte. Und dann habe ich gesagt, habe ich eigentlich die Stiefel eingepackt? Und dann sagte mein Vater, die standen eben hinterm Auto. Und dann sind wir eben angehalten, ich im Kofferraum geguckt, die Stiefel nicht da, wir rumgedreht, wir waren noch nicht weit weg. Und dann war mein Vater mit dem Wagen, mit dem Pferdehänger einen Meter zurückgefahren und dann erst vor, hatte die Stiefel umgeschmissen und ist mit dem Hänger über die neuen Stiefel gefahren. Sehr lieb, also sie waren noch brauchbar, aber sie hatten nachher eine Schramme auf dem Schaft. Diese Schramme hat mich doch einige Jahre begleitet. Also danach habe ich nie wieder meine Stiefel vergessen.
Ja, also die Schramme, auf das werden ja Richter nicht so genau schauen, auf eine Adjustierung sicher. Aber auf was hast du denn damals in deiner Zeit als Richterin vor allen Dingen besonders geschaut und worauf sollten eigentlich die Richter heute mehr schauen?
Also ich kann nur mal nur sagen, ich habe sehr auf das harmonische Präsentieren einer Aufgabe geguckt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass heute sehr oft, dass der Begriff spektakulär oben steht und nicht mehr Harmonie. Und das finde ich sehr schade. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein Pferd sich spektakulär bewegt, solange das alles in Harmonie zwischen Reiter und Pferd funktioniert. Aber mir ist ein harmonisch gerittenes, relativ normales Pferd in einer Prüfung lieber als ein spektakulär sich die Ohren abtrampelndes Pferd, wo es vorn und hinten nicht passt, was das Maul auf hat, was mit dem Schweif pinselt, was die Ohren hinten hat, wo ich merke, dass das Pferd eigentlich unzufrieden ist mit dem, was es da tut, sich aber spektakulärst bewegt, weil es vielleicht schon mal von der Zucht her andere Bewegungen hat und dann, ich sag mal, technisch erfahrene, geschickte Reiter können das natürlich sehr rauskneifen, nenne ich das mal, dass das noch mehr strampelt. Und dann muss ich sagen, dann ist mir ein normaleres Pferd, was aber Harmonie ausstrahlt, einfach lieber. Mhm. Daran finde ich, krankt es manchmal heute ein wenig. Wobei ich nicht sagen will, dass heute unbedingt schlechter geritten wird. Im Gegenteil, wenn man sich viele Ritte von ganz früher anguckt, da war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Mhm. Ich glaube, gutes und schlechtes Reiten gab es immer. Die Trends haben sich so ein bisschen verändert. Mhm. Und da finde ich, sollten Richter nicht unbedingt Trends folgen, sondern sich immer wieder an der klassischen Reitlehre orientieren und an dem, was das eigentlich bedeutet. Das fände ich so sehr wichtig.
Und gehst du noch als Nichtrichterin mehr auf Turnierplätze, um auch was zu lernen oder zu schauen, wie die anderen das machen? Und ist das vielleicht ein guter Tipp auch für Freizeitreiter, dass man sich da was abschauen kann?
Ja, das kommt immer, wer ist Freizeitreiter? Ja. Ich meine, jeder, der nicht Profi ist und in seiner Freizeit reitet, ist ja eigentlich Freizeitreiter.
Ja.
Und wenn der wiederum Turniere reitet und auch im Turniersport ein bisschen weiterkommen will, dann sollte er natürlich so viel wie möglich zuschauen bei anderen Reitern, bei guten anderen Reitern, vielleicht auch mal bei Reitern, die ihm nicht so gefallen, damit er weiß, was er nicht möchte. Ja, es ist schon so, also dass man ein Auge dafür kriegt, wie man sich das vorstellt, wie es aussehen könnte, sollte. Und dann gibt es immer wieder Reiter, wo es wirklich, ich sag mal, so eine Uta Gräf, wenn man der Uta Gräf beim Reiten zuguckt, das ist einfach harmonisch. Zugucken macht keinen dümmer, in keiner Richtung. Wenn ich natürlich nur sage, ich möchte ausreiten, ich möchte auf der Wiese reiten, ja, dann gucke ich mir vielleicht hier und wieder mal ein Turnier an, damit ich auch sehe, was vielleicht ein weiter ausgebildetes Pferd, von weiter ausgebildet, denke ich so ab Eldersur, wie das funktioniert von der Hilfengebung, dass vielleicht einige Übergänge schöner zu reiten sind, als wenn ich mich selber gar nicht weiterbilde. Aber dann brauche ich natürlich nicht ganz so viel hinzugucken.
Ja.
Wichtig finde ich immer, dass jeder Reiter versucht, sich in seinen Grenzen so weit wie möglich fortzubilden. Weil eine gute Einwirkung ist ja auch immer eine pferdegerechte Einwirkung.
Mhm. Das stimmt, ja. Also,
es gibt so einen blöden Spruch aus der Reiterei oder aus der Turnierreiterei, ein Ruck im Maul, schon steht der Gaul. Und das sollte es natürlich nicht sein. Also ich sollte natürlich schon in der Lage sein, eine gute halbe Parade zu reiten. Und das ist nicht einfach.
Mhm.
Sollte auch ein reiner Wald- und Wiesenreiter machen können.
Ja, das heißt, ein Appell an die Wald- und Wiesenreiter, dass man auch zumindest, wenn man nicht Turniere geht, aber doch den einen oder anderen Kurs mitmacht, um sich weiterzubilden und von außen eine Sicht zu bekommen.
Gute Kurse bei guten Ausbildern sind wirklich immer hilfreich. Und es ist immer wichtig, ein bisschen was dazuzulernen. Ich habe auch oft, wenn ich Lehrgänge gegeben habe, Reiter, die sagen, ich reite keine Turniere, aber ich möchte so gut wie möglich für mein Pferd was lernen. Also damit ich mit meinem Pferd besser vom Sattel aus umgehen kann. Und das finde ich eine sehr schöne Einstellung. Es muss nicht jeder Turniere reiten. Aber es sollte jeder so versuchen, sich fortzubilden. Und das geht ja schon mit dem Sitz los. Je ausbalancierter ich sitze, je weniger ich das Pferd durch meinen Sitz störe, desto angenehmer ist das für ein Pferd.
Mhm.
Also wenn ich dann manchmal, ich sag mal, Reiter sehe, die sagen, brauche ich doch alles gar nicht zu lernen, ich reite nur aus. Und dann hoppeln die dem Pferd im Rücken rum und sind mit den Händen unruhig und so. dann denke ich immer, Leute, das ist auch nicht nett fürs Pferd. Versucht euch da oben so gut wie möglich in den Sitz zu arbeiten. Es gibt ja auch viele Sitzschulungen, die man machen kann, um den eigenen Körper besser unter Kontrolle zu kriegen, damit das Ganze auch hier zu einer harmonischen Einheit wird. Mhm. Ob das, wie gesagt, beim Ausreiten ist oder nachher in irgendeiner Turnierprüfung, das ist eigentlich egal.
Ja, da kann ich gleich einen Tipp geben. Im Festschloss Schlosshof kommt die Sibylle Wiemer nämlich vom 10. bis 12. Mai und macht mit uns Sitzschulung und ambitionierte Freizeitreiter, für die haben wir auch noch Plätze frei. Ja, vielleicht kannst du uns noch sagen am Schluss, was sind denn Favoriten bei der Olympiade, die man sich unbedingt anschauen sollte?
Ja, also ich sag mal, ich gehe mal davon aus, die ersten 5, 6 Plätze, das steht mehr oder weniger jetzt schon fest. ich hoffe auch hier, dass das ein oder andere, was vielleicht nur spektakulär ist, im Rahmen der Diskussionen der letzten, die immer stärker werden in Diskussionen der letzten Wochen und Monate und so, vielleicht der ein oder andere Richter doch mal etwas genauer hinguckt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da in der Spitzengruppe viel ändert. Ich denke, wenn die Stute von der Jessica von Bredow-Werndl fit bleibt, sie ist ja nun auch schon 17, aber im Moment ist ja alles gut und so, dann muss man die erstmal schlagen. Ich muss sagen, es ist nicht so mein Typ Pferd und es gibt auch viele, die darüber meckern, dass da mal der Schweif pinselt oder dass die Halsung ein bisschen seltsam ist. Aber das muss ich sagen, ist für mich trotzdem immer ein sehr harmonisches Bild, wenn die beiden im Viereck sind.
Mhm. Darum geht es dir auch.
Ja, genau. Darum geht es mir immer halt um die Harmonie. Und bei manchen anderen ist dann vielleicht irgendwie ein spektakuläres Gestrampel, aber nicht ganz so viel Harmonie. Aber ich würde da jetzt gar nicht sagen, der oder der wird's oder so. Es wird mit Sicherheit spannend, sich das anzugucken, wer vor Ort ist. Paris ist jetzt nicht ganz so weit. Man kann das Ganze natürlich mal live erleben, auch ganz toll. Ich muss mal schauen, was am Bildschirm übertragen wird. Also ich fahre nicht nach Paris. Weil letztlich sieht man natürlich, muss man ganz brutal sagen, auch immer nur dieselben Reiter.
Ja, das stimmt, ja. Na, dann sage ich herzlichen Dank, Britta, für die Turniereinblicke und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen vom Sofa aus.
Ja, und, danke.
Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch zu einem wichtigen Thema für alle Reiterarten und auch alle Niveaus. Dankeschön.
Jo, ich danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Thank you.